MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr aus dem Erzbistum München und Freising.
Heute mit Katharina Sichler. Fantastische Welten mit zwielichtigen Gestalten, große Liebesbeziehungen und ganze Lebensgeschichten. Das alles zu finden auf dünnen Seiten zwischen zwei Pappkartons. Die Rede ist natürlich von Büchern. Sie faszinieren und begleiten Menschen schon seit Jahrhunderten. Doch kann dieses alte Medium in der Zeit von Digitalisierung überhaupt noch Menschen erreichen? Es kann. Gerade das junge Publikum sorgt für Optimismus bei den Verlagen. Corbinian Bauer hat die Einzelheiten.
Die Bücher sind auch ehrlich nicht so groß, aber das sind die diskreten Cover. Die haben alle unterschiedliche Rosen und teils haben die Farben auch was zu bedeuten in den Büchern. Das fand ich richtig cool.
Junge Menschen, meist Frauen, sprechen in kurzen Videos über ihre aktuellen Leseempfehlungen. Solche BookTalks, wie sie genannt werden, sind alles andere als eine Nische auf TikTok. Ganz im Gegenteil, die Social-Media-Plattform beeinflusst die Bestsellerlisten damit maßgeblich. Das war auch Thema bei der Pressebörse der deutschen Kinder- und Jugendbuchverlage in dieser Woche im Michaelsbund. Daniela Wind vom DTV-Verlag sagt, das zeigt vor allem eins: Bücher haben Zukunft.
Das Wichtigste ist, dass die richtigen Bücher zu dem richtigen Menschen finden. Und dann kann man sich einfach in die Geschichte reinfallen lassen. Und was das für ein schönes Erlebnis ist, merkt man auch natürlich mit dieser großen Begeisterung, die zum Teil ja jetzt auch auf TikTok und BookTok zu sehen ist, auch in vielen Filmen. Das heißt ja, dass Bücher es auch immer noch schaffen, die Menschen und die Emotionen hervorzurufen und die Menschen eben zu begeistern.
Gleichzeitig birgt der Erfolg der sogenannten Bookfluencer eine gewisse Ironie. Nutzen Sie doch genau die digitalen Plattformen, vor deren stressiger Schnelllebigkeit Bücher einen Zufluchtsort der Ruhe bieten können. Das sagt Andrea Deierling-Bayer vom Gerstenberg Verlag.
Bei jedem Video, das Sie schauen, müssen Sie ja bei dem Tempo mitmachen, was das Video vorgibt. Beim Buch halten Sie an, denken drüber nach, schauen sich die Bilder an, gucken, blättern nochmal nach vorn, lesen vor und zurück. Und diese Unterbrechungen am Tag oder in der Woche sind ungeheuer wichtig. Und diese Ruhe und diese Konzentration bringen eben Bücher mit.
Gerade für Kinder und Jugendliche ist es wichtig, diese Ruhe- und Konzentrationsphasen durch Bücher zu haben, sagt Deierling-Bayer.
Sie sind ein Kontrastprogramm und unbedingt eine Ergänzung. Also ich bin dringend dafür, dass Kinder schon früh mit digitalen Medien umgehen können und eine Kompetenz entwickeln. Aber Bücher bringen eben andere Vorteile mit sich, die diese neuen Medien nicht haben. Also für die Psyche, fürs emotionale Erleben, fürs Sozialverhalten, Betrachten von Kunst. All das können diese anderen Medien eben nicht so leisten. Und deswegen sind Bücher und bleiben Bücher unbedingt eine Ergänzung.
Dass auch die Käufer das so sehen, zeigen die Zahlen. Der Markt für Kinder- und Jugendbücher ist in den letzten Jahren sogar noch gewachsen. Zwar kaufen weniger der 16- bis 29-Jährigen Bücher, die es tun, kaufen aber immer mehr. Auch in der Zeit der großen Foto- und Videoflut im Internet bespielt die Literatur weiterhin die wichtigste Bühne, sagt Katrin Hogrebe vom Carlsen Verlag. Das Kopfkino.
Bücher sind ja Türen in andere Welten hinein. Bücher lassen mich teilnehmen am Leben von Figuren, die in ihnen vorkommen. Ich lerne Lebensweisen und Umgebungen kennen, die ich vielleicht noch nicht erlebt habe. Und dadurch wird für mich mit jedem Buch, was ich lese, die Welt ein bisschen größer.
Und auch die Welt der Bücher wächst. Neuerscheinungen gibt es inzwischen in allen Formaten, mit grafischen Erklärkonzepten und ganzen Kapiteln, die man erst liest und dann bastelt. Ein Trend, der vom Kinder- und Jugendbuchbereich zunehmend auch für alle anderen Altersbereiche übernommen wird, sagt Daniela Wind von DTV.
Ich glaube, das ist schon was, wo man auch sieht, dass sich auch das Buch, so klassisch es ist als Medium, immer wieder neu erfindet und auch dadurch, dass es sich neu erfinden kann, nie verschwinden wird, weil Menschen einfach Geschichten lieben.
Als Kinder und Jugendliche lernen wir, dass man in die Welt der Bücher eintauchen kann. Deshalb kommt vor allem den Eltern eine wichtige Verantwortung zu, sagt Wind.
Ihnen auch das sozusagen vorzuleben, was das für eine Bereicherung sein kann. Ich glaube, das ist schon fast die halbe Miete. Und natürlich schwierig, also im Alltag das unterzubringen, selbst zu lesen, vorzulesen, das ist nicht immer einfach. Aber ich glaube, es ist wichtig, also gerade, dass man früh anfängt, Kinder an Bücher heranzuführen. Und das, ja, würde ich sagen, ist das A und O, Vorbild sein.
Und, so das Versprechen der Verlage, gute Kinderbücher machen eben nicht nur den Kindern Spaß, sondern auch den Eltern. Im Idealfall auch noch beim 50. Mal anschauen. Corbina Bauer für das MKR.
Sie hören das MKR, grüß Gott. Das Gackern von Hühnern, das hört man nicht nur auf Bauernhöfen. Hühner sind auch in vielen Gärten am Stadtrand zu finden. Vermutlich auch, weil man sie gar nicht 365 Tage im Jahr versorgen muss, sondern das mit Miethühnern auch mal kürzer ausprobieren kann. Hühnermieten ist in Deutschland ein Trend. In der Corona-Pandemie hat sich das verstärkt und auch ein Kindergarten in Germering hat es ausprobiert. Meine Kollegin Steffi Schmidt hat sich das mal für das Kita-Radio angeschaut. Hallo Steffi.
Hallo Katharina.
Steffi, erzähl mir mal, wo warst du denn da überhaupt und wie haben die das organisiert?
Ich war im Kinderhaus St. Nikolaus in Germering und die haben wirklich für 5 Wochen sich Hühner gemietet. Die haben 5 Gruppen, also haben sie auch 5 Wochen genommen. Die haben sich bei einer Organisation, die Handel My Hindel heißt, eben diese Hennen geholt und ja, probieren das jetzt einfach mal aus, wie es so ist mit Hühnern.
Okay, und was mussten die da jetzt für die Hühner vorbereiten? Ich kann mir vorstellen, man kann die sich ja nicht holen und dann sind die da?
Also man braucht schon natürlich ein Stückchen Garten, ein Stückchen Wiese. Ich bin immer super schlecht im Schätzen. Ich glaube, die hatten da so 20 bis 30 Quadratmeter, wo die Hühner waren. Da gab es auch Büsche, also Rückzugsraum, gerade in der Kita ja auch schon wichtig. Dann haben die eine Schutzhütte, die bringt aber der Vermieter sozusagen mit, wo die natürlich nachts eingesperrt werden müssen, dass Marder und Fuchs nicht kommen. Zum Beispiel Wochenenddienste übernehmen, da haben die mir auch gesagt, die Eltern, weil das Kita-Team, das ist ja in der Kita natürlich bei sowas immer das Problem mit Tieren, die sind ja nicht 7 Tage, 24 Stunden da. Aber sonst ist nicht viel zum Vorbereiten. Man bekommt alles mitgeliefert, also Näpfe, Futter, sogar ein Milbenpulver, also und gute Anleitung. Also man muss nicht viel vorbereiten.
Okay, das klingt ganz gut. Aber sag mir mal, wie haben die Kinder jetzt darauf reagiert? Also freuen die sich über die neuen Mitglieder in der Kita-Familie?
Ja, auf jeden Fall.
Da ist eins und da. Ja, und da sind noch mehr. Guck, da hinten ist noch eins. Braun und schwarz. Die sind noch kleiner.
Und jede Gruppe hat in dieser Kita dann eben eine Woche Hühnerdienst. Das heißt rauslassen, füttern, bisschen ausmisten und ganz, ganz viel beobachten. Aber ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, die Hühner, die sollen artgerecht gehalten werden. Sprich, also die werden da nicht den ganzen Tag von den Kindern betatscht und angesprochen, sondern die können sich schon zurückziehen.
Ja, aber du hast ja eben auch schon gesagt, es ist ja schon auch ein bisschen Arbeit, sich um die Hühner zu kümmern. Was bringt das denn jetzt letztlich der Kita, wenn jetzt 5 Wochen dort Hühner zu Hause sind?
Ja, also erstmal sind Tiere eine ganz tolle Chance, auch Kinder nochmal ganz neu zu entdecken oder dass Kinder sich vielleicht auch neu entdecken können. Also die erleben die Kinder da ganz anders, hat mir die Kinderpflegerin Pia Blaffert erzählt.
Es ist super interessant, was generell Tiere mit Kindern machen. Also Kinder, von denen man es nicht so erwartet, die vielleicht auch eher in sich gekehrt sind, sitzen dann da und oder fangen dann wirklich viel an zu sprechen, von dem man das eigentlich nicht kennt. Also Tiere bringen einfach was anderes den Kindern rüber, als wir es vielleicht auch können. Und dass die Kinder so aus sich herauskommen und sich das alles trauen, das ist wirklich schön zuzusehen.
Also ich höre schon, die Kinder nehmen da ganz viel mit aus diesem Hühnerprojekt.
Ja, also die nehmen auch mit, dass es nicht nur nett ist, die Hühner anzusehen, sondern das hat mir in diesem Kinderhaus besonders gut gefallen. Es ist ein Teil von einem Nachhaltigkeitsprojekt, das die Kita dort das ganze Jahr macht. Hühner legen auch Eier, das weiß man. Und zum Beispiel wurde dann auch ganz demokratisch abgestimmt, was wird denn mit den Eiern gemacht. Die erste Gruppe hat sich ganz klassisch für Pfannkuchen entschieden. Und das schmeckt dann schon irgendwie anders, wenn man auch einiges übers Huhn gelernt hat.
Wir wollten den Kindern eben mit den Hühnern auch näher bringen, woher unsere Lebensmittel herkommen, woher so ein Ei kommt, wie viel Arbeit für so ein Huhn dahinter steckt. Wir machen dieses Ei in 2 Sekunden kaputt und ein Huhn braucht, haben wir gelernt, 24 Stunden, tatsächlich einen Tag lang, um dieses Ei zu produzieren. Ja, auch einfach, was für eine Arbeit dahinter steckt. Nicht nur das Huhn halten und zack, habe ich mein Ei, sondern auch, man muss misten, füttern, sich natürlich kümmern und den Raum auch bieten können.
Die Kita, die aufs Huhn gekommen ist. Ich hoffe, den Kindern und dem Team fällt der Abschied von ihren Leihhühnern dann nicht allzu schwer, wenn sie wieder abgeholt werden. Mehr zu diesem Projekt hören Sie heute Abend im Kita-Radio nach dem Gottesdienst hier im MKR. Vielleicht kennen Sie schon unseren Podcast Reisewarnung. Darin erzählen Reporter des Hilfswerks Missio von ihren Reisen in Länder und Regionen, in die wir als Touristen selten vordringen. Und nun ist meine Kollegin Brigitte Strauß mit Ihnen unterwegs. Sie sind nach Kenia gereist und ihr seid gut angekommen, oder Brigitte?
Ja, nach 30 Stunden Reise sind wir in der Turkana-Ebene im Norden Kenias angekommen. Also los ging es um 5 Uhr am Dienstagmorgen und am Mittwochnachmittag gegen 11 Uhr waren wir da. Von Nairobi mussten wir nämlich nochmal weiterfliegen, eine gute Stunde mit einer ziemlich kleinen Maschine. Und dann ging es noch eine gute Stunde weiter mit dem Jeep durch ein trockenes Flussbett mit sehr weichem Sand, vorbei an Hütten von Nomaden. Ein paar Kamele liefen da auch rum und Ziegen natürlich. Ein Motorrad war unterwegs und hatte hinten auf dem Gepäckträger ein Riesenwellblech, also so, wie man sich Afrika vorstellt.
Ja, das klingt wirklich nach einer spannenden Anreise schon mal. Und ich erinnere mich noch, du hast vor deiner Abfahrt erzählt, dass du dort auch einen Prinzen treffen wolltest.
Ja, habe ich auch. Prinz Ludwig von Bayern, also der zukünftige Chef des Hauses Wittelsbach, war sogar schon mit uns im Flieger und mit dem Auto. Er hat ja in der Gegend den Learning Lions Campus gebaut, wo junge Leute aus dieser sehr ländlichen Region alles mögliche Kreative lernen, was man mit Computern machen kann. Also Webseiten programmieren, Design und Videoproduktion zum Beispiel. Damit können sie dann nämlich Online-Geld verdienen und müssen nicht in die Stadt ziehen.
Also jetzt tatsächlich Online-Geld verdienen in Kenia?
Ja, Internet funktioniert wunderbar hier, wirklich tadellos. Und die Studierenden hier können wirklich was. Wir sind ja hierher gekommen, weil zusätzlich zu dem Campus, den Prinz Ludwig mit initiiert hat, auch noch eine Kirche, ein Pfarrhaus und ein Konvent hier gebaut werden soll.
Hier gibt es sehr starken Glauben in der Gegend und die Leute suchen dann auch einen Weg, ihn gemeinsam ausleben und feiern zu können. Und wenn man das nicht hat, dann wird es wirklich schwierig und dann wird sich auch hier der Ort nicht so entwickeln, wie ich das hoffe.
Ja, und dieses Projekt unterstützt Missio. Bevor es den Campus gab, wohnten hier nämlich nur eine Handvoll Leute. Jetzt hat sich der Ort zu einem richtigen Dorf mit rund 1000 Einwohnern gemausert. Gestern war der erste Spatenstich und gefilmt hat das ein Student von hier. Eine Drohne flog da auch rum und ich war heilfroh, dass ich mich nur ums Radio kümmern musste und wir trotzdem tolle Bilder für die Fernsehredaktion bekommen haben.
Ja, tolle Bilder, Drohnenaufnahmen. Gab es denn da was Großes zu sehen bei so einem ersten Spatenstich?
Oh ja, die Leute haben sich echt was ausgedacht. Also erstmal waren da rund 100 junge Leute und die haben die Geistlichen und den Prinzen zum Ort des Geschehens begleitet. Und das hat sich so angehört.
Hey!
Ja, und an der zukünftigen Baustelle angekommen, hat Missio-Präsident Monsignore Wolfgang Huber nicht einfach nur zum Spaten gegriffen. Da stand nämlich noch ein Bagger rum, ein ziemlich großer, und damit durfte er baggern und hatte richtig Spaß daran.
Ich hatte zuerst ein bisschen Angst und Sorge, ob ich das überhaupt schaffen werde, weil es wurde mir erst kurz vorher gesagt, dass ich das tun kann. Und dann war ich aber hinterher eigentlich ganz zufrieden, dass das ganz nett geht.
Er hat echt gegrinst wie ein Honigkuchenpferd.
Du hast eben so ganz kurz erwähnt, dass neben dem Prinz auch noch Geistliche vor Ort waren. Wer war denn noch so dabei?
Der Bischof von Lotwa, also der Ortsbischof hier, John Mbinda heißt er. Und er freut sich riesig, dass es hier in Zukunft eine Kirche geben wird.
For us it's great joy to have a new church.
Also er sagt, für uns ist es gut, dass hier eine neue Kirche gebaut wird für unser Volk, weil wir derzeit noch unter einem Baum beten. Und unter dieser heftigen Sonne ist es nicht gut. Wir werden einen wunderschönen Ort zum Gottesdienst feiern bekommen, was tatsächlich zur Stärkung des Glaubens beiträgt. Und deshalb sind wir sehr dankbar für dieses große Geschenk von Missio.
Great gift from Missio.
Ja, und der erste Schritt, der ist jetzt ja mit diesem Baggeraushub getan. Aber jetzt dauert es sicher ja noch ein paar Jahre, bis die Kirche steht.
Nein, in 8 Monaten soll Einweihung sein. Der zukünftige Priester hat uns übrigens auch schon eingeladen.
Na, aber du komm erstmal wieder zurück, aber ein paar Tage hast du ja noch.
Ja, ich schaue mir noch ein paar weitere Projekte an und werde berichten. Aber jetzt geht's erstmal an den See. Ist nämlich echt heiß hier.
Danke, Brigitte. Das war Brigitte Strauß. Sie ist mit Missio in Kenia. Was sie dort noch so alles erlebt, das erzählt sie uns in den nächsten Tagen hier bei uns im MKR. Es ist Donnerstag, also allerhöchste Zeit, sich schon mal Gedanken übers Wochenende zu machen. Haben Sie schon Pläne? Na, noch nicht? Dann hat mein Kollege Willi Witte jetzt ein paar Tipps für Sie.
Münchner Kirchenradio, Veranstaltungstipps.
Endlich wird es wieder wärmer. Genau richtig für einen Besuch auf dem Münchner Frühlingsfest. Als zusätzliches Schmankerl gibt es am Freitagabend ein Feuerwerk auf der Theresienwiese. Unter dem Titel Brillant Feuerwerk erwarten die Besucher dann ab 22 Uhr teils romantische, aber immer farbenfrohe Effekte. Dabei kommen dann zum Beispiel sogenannte italienische Zylinderbomben zum Einsatz. Es sind Herzen, rote Wasserfälle und auch heuer wieder etwas ganz Neues zu sehen. Also, am Freitag erst mal Brotzeit auf dem Frühlingsfest machen und dann ab 22 Uhr das Brillantfeuerwerk bestaunen. Das Alte Testament ist gar nicht so alt. Das beweist ein Theaterprojekt der katholischen Jugendverbandsarbeit. Gerichtet heißt das Stück, das die Geschichte der Israeliten aus dem Buch der Richter beschreibt. Sie sind im gelobten Land angekommen, haben das Land unter den Stämmen aufgeteilt und sind froh über den Frieden. Damit das so bleibt, sollen sie keine fremden Götter anrufen. Regisseur Cornelius Herten.
Und gegen dieses Gesetz wird verstoßen und das Volk der Israeliten mehr oder weniger bestraft, je nachdem, wie man das interpretieren möchte, dadurch, dass sie von fremden Völkern beherrscht werden. Und unsere Inszenierung dreht sich eben auch darum, zu sagen, für wen sind eigentlich diese Gesetze gemacht?
Mit über 80 Beteiligten setzt Cornelius Heuten den biblischen Stoff in Text, Musik und Film um und zeigt, die Konflikte von vor 3000 Jahren sind immer noch hochaktuell. Die Aufführungen von Gerichtet finden in der Jugendkirche München in der Preisingstraße statt. Karten gibt es noch für den 30. April, 1., 3. und 4. Mai. Und zwar unter gerichtet2024.de. Der Eintritt ist übrigens frei. Sie ist vielleicht die berühmteste Kaiserin der Weltgeschichte, Sissi, die österreichische Monarchin Elisabeth. Da, wo heute ein Bade- und Erholungsgelände am Starnberger See auf Sonnenhungrige wartet, ist Sissi einst aufgewachsen, im Park und Schloss Possenhofen. Ein geführter Spaziergang des Münchner Bildungswerks besucht am Samstag diese Parklandschaft mit den vielen Baum- und Gewächsarten. Hier im Park steht auch einer der ältesten Kalvarienberge Deutschlands. Die Führung beginnt am Samstag vor der S-Bahn-Station Possenhofen. Start ist um 14 Uhr, die Teilnahme kostet 13 Euro. Anmeldungen unter münchner-bildungswerk.de. Ich wünsche Ihnen und euch ein schönes Wochenende.
Vielen Dank, dass Sie sich unseren Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR, wir machen Ihren Podcast.
MKR, mehr Tiefgang für den Süden.